Zwischen dem 2. und 7. Jahrhundert nach Christus existierte an der Nordküste des heutigen Peru eine sehr bedeutende Zivilisation, die als Moche-Kultur oder Mochica-Kultur bekannt ist. Seit September dieses Jahres ist im Humboldt-Forum ein sogenanntes Rassel-Gefäß aus der Moche-Kultur ausgestellt, das mit Menschenopfern in Verbindung gebracht wird. In dieser Folge spricht Radio Matraca mit Oscar Espinosa, einem peruanischen Archäologen, der auf Konflikte und kulturelles Erbe aus einer dekolonialen Perspektive spezialisiert ist. Mit Radio Matraca teilte Oscar seine Ansichten darüber, was unter Moche-Kultur zu verstehen ist, welche Rolle Museen bei der Konstruktion eines Bildes vom Indigenen als anderen in Anführungsstrichen spielen und welche wichtige Geschichte dieses Rasselgefäß der Moche zu erzählen hat. Die peruanische Choreografin und Performerin Lucenaida Hualpa García, die in Europa an verschiedenen Projekten zu den Themen Andenwelten Chikchi und Erdtänze gearbeitet hat, nimmt ebenfalls teil. Im Jahr 2022 nahm sie an einem künstlerischen Residency im Humboldt-Forum mit dem Titel Moving the Forum teil, bei dem sie die lebendige Kultur der Moche durch Körper und Bewegung thematisierte.
Die Moche, mehr als nur eine archäologische Kultur, ist eine mediatisierte Kultur. Die Moche als solche erschien in den kollektiven Vorstellungen der peruanischen Gesellschaft Ende des 20. Jahrhunderts mit der, sagen wir in Anführungszeichen, wissenschaftlichen Entdeckung bestimmter Grabkomplexe. Dabei geht es zum Beispiel um den Señor von Zipan, der 1987 gefunden wurde und verschiedene Männer und Frauen und Grabkomplexe an der Küste von Nordperu gefunden wurden. Die Moche werden in der Regel auf thematische Weise dargestellt. Zum Beispiel bei Opferungen auf zeremoniellen Gefäßen, im Krieg, beim Tod. Es handelt sich um äußerst komplexe Ikonografien, in denen es um Sex, um Nacktheit und um enthauptete Menschen im Krieg geht. All diese üppigen Elemente, die die Aufmerksamkeit eines modernen Betrachters auf sich ziehen, sind das, was heute als typisch Moche zusammengefasst wird und dabei über die Moche-Kulturen hinausgeht.
Was die Moche-Kultur betrifft, so kann die Wissenschaft selbst all das, was im Körper, in der Bewegung, in der Erinnerung, im Gefühl passiert, nicht erklären. Denn Bewegungen, eine bestimmte Form von Literatur, eine bestimmte Form von Geschichtserzählung sind. Wir wollen uns aber fragen, was ist historisch, was ist Literatur? Daher reicht es mir nicht nur, aus der Perspektive der Wissenschaft zu sprechen. Ich denke, es ist notwendig, sie zu hinterfragen.
Um sich dem Thema ihrer Performance zu nähern, beschloss Luz zunächst, einige Recherchen auszustellen.
Ich habe damit angefangen, das ethnografische Museum zu besuchen, mit der Idee, öfter hinzugehen. Das war ja meine Intention, oder? Nun, das war eine ziemlich akademische Intention, denn auch ich leide unter meinen eigenen Widersprüchen. Es wird eine Weile dauern, bis ich die Begegnung mit jenen Westen in Europa überwunden habe. Denn für mich sind alle diese Figuren, die da sind, Lebensformen. Das ist meine Meinung, da ich aus der Andenwelt komme, wo alles, was zu Natur und Schöpfung gehört, ein Lebewesen darstellt.
Wir berücksichtigen stets die Geschichte Europas und Deutschlands im Hinblick auf die Ursprünge der Archäologie. Offensichtlich gibt es mehrere Zusammenhänge, die mit der historischen Frage zu tun haben. Viele der Wissenschaftler, weiße Männer mit einer bestimmten sozialen Stellung in Europa, in einigen Fällen mit einer wohlhabenden sozialen Stellung, kamen nach Peru, führten ihre Forschung durch und nahmen oft Artefakte mit. Sie nahmen die Stücke in einem Kontext mit, in dem die Gesetze zum kulturellen Erbe in Peru noch nicht in der öffentlichen Verwaltung verankert waren, wie es heute der Fall ist.
Eine Mitarbeiterin des Ethnologischen Museums begleitete Luz in die Lagerräume.
Für mich fühlte sich dieser Moment so an, als würde ich einen Operationssaal betreten. Wir gingen durch einen Korridor, bis wir zu den Moche-Figuren kamen. Als ich an diesem Ort ankam, hätte ich mir gewünscht, einen Friedhof zu betreten, an dem es Ruhe gäbe. In Wirklichkeit aber war es so, als würde man ein Gefängnis betreten. Ich spürte ein Gefühl von Kälte, von Brennen, von Schmerz. Eine Person vom Museum sagte mir, ich sollte mir einfach Stücke aussuchen und sie werde sie für mich herausnehmen. Ich entschied mich für eine Mochera-Frau. Ich erkannte in diesem Stück, in diesen Wesen, auf schockierende Weise zwei Dinge, die wir auch heute noch tun, wenn wir Tondero Marinera tanzen. Die Haltung des Gesichts beim Tanzen. Sie ist in meinem Körper seit Hunderten von Jahren und sie war dort schon immer. Ich erinnere mich an die Position ihres Gesichts, die Verwendung ihres Anakos, des Gewandes, das sie auf Taillenhöhe trug und die Ikonografie der Stickerei auf ihre Bluse. Die Mitarbeiterin fragte mich, wo siehst du alle diese Sachen? Ah, das sind Literaturen, die ihr nicht kennt.
Die Wissenschaftler plünderten das archäologische Material und schafften es in Sammlungen wie die ethnologischen Museen in Berlin. Das ist eine riesige archäologische Sammlung, vor allem aus den zentralen Anden und der Nordküste besitzt. Wenn man die Stücke von dort wegnimmt und sie dem europäischen, überwiegend weißen Publikum präsentiert, um zu sagen, dass es sich um die Ureinwohner Südamerikas handelt, beinhaltet das natürlich eine andere Art der Wertschätzung für Südamerika und seine indigenen Kulturen. Durch die Moche.
Las culturas indígenas de Sudamérica representadas por los Moche.
Ein Museum ist kein neutraler Ort, an dem man sich die Geschichte eines Landes ansieht und sagt, das ist doch schön, oder? Nein, die Besucherinnen nehmen die Vorstellung davon mit, was das kulturelle andere ist. Es gibt dabei eine Fixierung, definitiv eine fetischistische Besessenheit, immer das zu präsentieren, was das Publikum in diesem Kontext auch am meisten interessiert. Denn offensichtlich sind Opfer, Sex, Tod und Rituale Themen, die das europäische Publikum besonders interessieren werden.
Nach den Eindrücken, die Luz in den Räumen des Ethnologischen Museums bekam, setzte sie ihre Erfahrungen während ihrer künstlerischen Residency im Humboldt-Forum fort.
Ich konnte nicht mehr durch diese Räume laufen. Ich konnte diese Sensationslust nicht ertragen. Nicht nur von Seiten der Leute, die die Stücke ausstellen, die keine andere Verbindung haben als den Durchmesser, den Ort, die Geografie und so weiter, sondern auch das Vergnügen der Leute, die diese Installationen anschauen. Über den Zeitraum von 6 Wochen konnte ich das beobachten. Das ist ein weiterer Eindruck von mir, denn ich wusste natürlich nicht, woher diese Leute kamen, aber sie waren, um es einfach zu sagen, ältere Deutsche. Es fühlte sich an, als kämen sie in eine Residenz, eine Villa, wie die von Königin Elisabeth. Und sie waren dabei, die kultivierten Leute, kultiviert aus einer imperialistischen Position heraus, weil sie sehen und genießen wollen, weil sie ein Vergnügen daran haben, das zu besitzen. Ihre Beschreibungen der Stücke sind von Sensationslust und von ihrer Perspektive geprägt, die stets den Besitz der Stücke rechtfertigen soll.
Para justificar sus formas de poseer estas piezas.
Die deutsche Museologie war vom Anfang an auf kulturellen Raub aufgebaut. In den Anfangsjahren des Berliner Ethnologischen Museums war Arthur Bessler sein wichtigster Förderer. Seine größte Sammlung erhielt er von Wilhelm Grätzer, einem deutschen Geschäftsmann, der zwischen 1874 und 1904 seine Arbeiter auf der Hacienda Casa Grande illegal archäologische Stätten im Norden Perus ausgraben ließ. Auf illegale Weise gelang es ihm, eine Sammlung von über 10.000 Objekten anzuhäufen, die er an Bessler verkaufte. Eine Zahl, die zu diesem Zeitpunkt bereits exorbitant hoch war.
Wilhelm Grätzer war ein bekannter deutscher Sammler, der vom Import von Textilien lebte. Sein Haus im Zentrum von Lima war 1884 eines der wichtigsten Privatmuseen der Stadt. Und was die Privatmuseen taten, war, dass sie die Elite von Lima einluden, um zu sehen, um zu genießen. Das bringt uns zurück zum Thema des Blicks. Der europäische Blick hat sich so auch in Peru eingeschrieben. Der europäische Blick war der Blick der Elite von Lima am Ende des 19. Jahrhunderts, die in den Museen ging, um herauszufinden, wer dieser andere Indigene war, der vor ihnen in den Anden lebte.
Ich gehe mit meiner akademischen Position dorthin, aber ich komme zerstört heraus, weil es eine innere Stimme gibt, die mir etwas anderes sagt. Dabei gibt es einen Konflikt zwischen meiner westlichen, standardisierten akademischen Ausbildung und der Ausbildung, die ich auf verschiedene Weise zu Hause, auf den Markt, in meinen Erfahrungen mit Tanz und mit Sprachen erhalten habe. All diese Erfahrungen haben mir geholfen, dieses performative Werk zu schaffen, das für mich über die Moche hinausgeht. Natürlich ist die Moche-Kultur wichtig, aber ich wollte, dass die Menschen, die meine Arbeit sehen, verstehen, wie verschiedene Formen aktiver oder passiver Bewegungen von Widersprüchen in einem Körper koexistieren.
Kommen wir noch einmal zum Rasselgefäß zurück. Ich finde es sehr interessant, nicht über das Gefäß und seine Materialität an sich zu sprechen, sondern darüber, was diese Materialität im Kontext bedeutet. Die ganze Reise, die das Gefäß mitgemacht hat. Wie es aus dem Land, in dem es war, entfernt wurde, nach Lima kam, in die Sammlung eines deutschen Sammlers gelangte, von der Elite Limas als Freizeitbeschäftigung beobachtet wurde. Das gleiche gilt für die europäischen Diplomaten, die dort eintrafen. Das Gefäß kam im Ethnologischen Museum in Berlin an und befindet sich heute in einer Vitrine im Humboldt-Forum. Für mich ist die Geschichte sehr wichtig, weil sie zeigt, wie vorspanische Materialien in der Neuzeit verwendet werden, unabhängig davon, ob sie aus Moche stammen oder Teil eines Rituals sind. Diese Biografie zeitgenössischer Artefakte, die auf Plünderung und Ausbeutung zurückgeht. Auch wenn ein Gegenstand lange Zeit in einer verschlossenen Kiste im Dunkeln lag, ist er nun im Humboldt-Forum für die europäische Öffentlichkeit zugänglich und der europäische Blick auf Amerika wird erneut sichtbar. Dieses Gefäß ist sehr aufgeladen mit all dieser Geschichte.
Das war mein Interesse, Ihnen zu erklären, dass das, was Sie als Gefäße sehen, als Gegenstände, die gemessen werden, Lebensformen sind, die gefangen gehalten werden, inhaftiert. Denn ich sehe das als etwas Eingesperrtes und Kodifiziertes, das ohne jedes Interesse dasteht. Ich möchte, dass man mir zuhört, aber es geht mir nicht wirklich darum, verstanden zu werden. Denn das ist genau der Grund, warum ich lose Sprache verwendet habe. Denn die Menschen hier im Westen und in Lima, das ebenfalls sehr westlich geprägt ist, wollen, dass man ihnen alles Schritt für Schritt erklärt. Ich will aber nicht erklären. Ich will sagen, ich will nicht interpretiert werden. Ich will direkt sagen, was ich fühle, was ich lebe, was ich weiß. Und ich bin daran interessiert, Fragen bei den Menschen zu wecken.
Die bis heute anhaltenden Plünderungen der Kolonisierung des 16. Jahrhunderts müssen unbedingt eine Lösung finden. Aus meiner Sicht muss es auf jeden Fall eine Rückgabe geben, die nicht nur mit dem Akt der Rückgabe, sondern auch mit einer Politik der Wiedergutmachung einhergeht. Ich habe den Eindruck, dass die Rückgabe als Kategorie sehr auf den jeweiligen Gegenstand ausgerichtet ist. Es geht darum, ob wir dieses Gefäß zurückgeben wollen. Das Korrelat der Rückerstattung ist auf den Gegenstand als Sache fixiert, aber es wird nicht von einer Politik der Wiedergutmachung begleitet. Es gibt verschiedene Situationen der Macht, verschiedene Ungleichheiten, die auch ein Gesicht haben. Das Gesicht ist hier die ursprüngliche Bevölkerung Perus, die Erben und Erbinnen dieses Gefäßes, deren kulturelles Erbe systematisch gestohlen wurde. Hinzu kommt, dass es heute keinen Schuldigen mehr gibt.
Angesichts dessen gibt es bei meiner Performancearbeit eine Stelle, an der ich die Anzahl der Stücke auf der wichtigsten Bühne im Humboldt-Forum in Frage stelle und laut auf Deutsch die Nummer herausschreie. Ich bin sehr dankbar für die Unterstützung meiner Kollegen, Kolleginnen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, denn es war notwendig, dies zu sagen. Es war notwendig, dies zu schreien. Denn dann fragte mich das deutsche Publikum, warum ich diese Nummer geschrien habe. Und dann kam auch die Erklärung, dann an diejenigen, die es wissen wollten. Aber ich habe es herausgeschrien.
Da dieser Sammler nicht mehr am Leben ist, sollte die deutsche Regierung, die für diese Person verantwortlich ist, unbedingt eine Politik der öffentlichen Wiedergutmachung für die Moche-Indigenen betreiben. Es müssen die Gründe für das Verschwinden des Gefäßes, einschließlich der Rolle des peruanischen Staates, der zum damaligen Zeitpunkt nicht die notwendigen Maßnahmen ergriffen hat, um dies zu verhindern, aufgearbeitet werden. Und das scheint mir eine große Schuld zu sein, denn wenn dieses Gefäß zurück in irgendein Museum kommt, bleibt es dort wieder in einer Kiste und wird wieder in einer Vitrine ausgestellt. Welchen Unterschied macht es dann, ob es in Peru oder in Europa bleibt? Am Ende des Tages wird es in einem Glaskasten eingeschlossen sein, nicht wahr? Aber was ist dann mit der Beziehung, die die Menschen zu den Artefakten haben, die durch die Kolonisierung und die Invasion Europas in Amerika unterbrochen wurde? Das ist noch nicht repariert worden. Und ich weiß auch nicht, wie wir das reparieren können.
Am Ende dieses Projekts waren die Verantwortlichen im Humboldt-Forum, die bei Moving the Forum arbeiten, natürlich vor allem daran interessiert, dass wir zum großen Interview kommen. Denn so wie diese Gegenstände, diese Wesen, von denen ich spreche, kodiert sind, so sind auch wir als Gegenstände kodiert. Mit anderen Worten, wir sind eine Ziffer, die für die Erhebung zählen muss. Wir haben den Leuten vom Humboldt Forum also gesagt, dass wir beim Interview nicht sein wollen.
Die Auswirkungen der Plünderung und des europäischen Blicks wirken bis heute in Hierarchie und Machtsituationen wie der, von der wir gehört haben, nach. Es handelt sich um eine strukturelle Gewalt, die uns Migrantinnen aus dem sogenannten globalen Süden betrifft, insbesondere indigene Menschen, die weiterhin in einer Situation der Ungleichheit leben und für ihre Rechte jeden Tag kämpfen müssen. Es ist eine offene Wunde und eine Schuld, die dringend beglichen werden muss.